Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast mit Mike Leis.
In einer digitalen Welt gehört ja auch ordentlicherweise mindestens ein, wenn nicht gar zwei, drei Handys irgendwie an den Nachttisch. Vielleicht noch das iPad, vielleicht auch noch das Laptop, wenn man noch nett irgendwie Netflix geguckt hat. Was ist damit? Was ist mit dem blauen Licht? Ist es das, was uns den Schlaf kostet? Oder müssen wir auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen und sagen, naja, das ganze Strahlengedöns ist vielleicht einfach auch ein wenig übertrieben.
Und Dr. Burak Yildirim.
Ich würde das Thema Elektrosmog gar nicht aufmachen, aber ich glaube, da kann sich schon jeder vorstellen, dass je weniger elektrische Wellen im Raum sich befinden, umso weniger Stress hat man. Weil das macht ja auch etwas mit einem sozusagen. Also das sorgt ja schon dafür, dass die ein oder andere Zelle in Schwingung gerät.
Dieser Mann ist einfach unglaublich. Eben noch in Kolumbien. Schon ist er wieder im Podcast-Studio zurück und er ist wieder braun gebrannt. Sieht fantastisch aus. Ich weiß nicht, wie du das schaffst, Burak.
Ich auch nicht. Vielen Dank. Das ist wahrscheinlich der Filter.
Das kann sein. Über Riverside, über das wir aufzeichnen hier. Es ist schön, dass du noch den schönen dunklen Teint reingezimmert hast und die Zähne sind so weiß. Es ist einfach unverschämt.
Vielen Dank. Vielleicht sollten wir doch einen YouTube-Kanal machen, dann sieht man uns wenigstens auch.
Aber absolut. Lass uns schon mal die Autogrammkarten für dich drucken. Das wird auf jeden Fall spätestens dann Zeit. Oh Gott. Oder hast du bei Bayer Leverkusen nicht Autogrammkarten? Hast du sowas nicht?
Nee, ich bin tatsächlich einer von wenigen aus der Lizenzspielermannschaft sozusagen, der keine Autogrammkarten hat, aber das finde ich auch gut so.
Lieber Simon Rolfes, wenn du uns zuhörst, liebe Grüße, der Arzt braucht Autogrammkarten.
Um Gottes Willen, die will doch keiner.
Burak, wir haben ganz viele Reaktionen gekriegt auf die erste Folge Schlaf und auch interessante Fragen tatsächlich. Ich würde gerne in dieser Folge, wie das versprochen war, am Ende der letzten Folge so ein bisschen darauf kommen, was kann man denn jetzt eigentlich konkret tun für einen besseren Schlaf, um neue Energie zu tanken, um gesund zu bleiben und damit werde ich dich gleich überraschen, auch vielleicht besser trainieren zu können und vielleicht auch mehr Energie beim Training zu haben, auch beim Laufen zum Beispiel. Und bevor wir das aber tun, natürlich auch wieder die Frage für dich, wie war dein Mental Health Moment der Woche?
Ja, der war spannend und hängt auch mit Kolumbien zusammen.
Ja.
Jetzt muss ich aber kurz, bevor wir dann auf den Mental Health Moment kommen, muss ich kurz schon eine Anekdote zum Thema Schlaf einbringen. Mhm. Es gibt wenige Studien, die mit klaren Fallzahlen belegen können, ob Schlafmangel verletzungsgefährdend ist oder besser gesagt vorbeugend ist. Mhm. Aber es gibt eine, die eigentlich in der Szene sehr, sehr viel Akzeptanz und Resonanz gefunden hat. Das ist 2014 von Milewski und der Arbeitsgruppe aus Los Angeles entstanden. Die haben über 21 Monate 160 Highschool-Studenten oder Highschool-Schüler im Altersschnitt von knapp 15 Jahren getrackt hinsichtlich Verletzungsaufkommen. Und es gab sehr viele einzelne Gruppierungen, Anzahl des Trainings, wie häufig die Woche, wie oft am Tag, wie viele Stunden, Krafttraining etc. pp. Und eine Kategorie war, wie viel Schlaf hast du pro Tag unter der Woche. Und dann hat man das ausgewertet, ungefähr 70-75% konnte man auswerten und dann konnten die belegen, dass man bei 9 Stunden Schlaf ungefähr eine 15-prozentige Wahrscheinlichkeit hat, sich zu verletzen, bei runter auf 6 Stunden Schlaf 75% Wahrscheinlichkeit. Auf 21 Monate Beobachtungszeitraum. Mhm. Und von diesen ganzen Kategorien, die aufgezählt wurden, eben wie oft Sport die Woche etc. und wie intensiv, inklusive wie viele Stunden Schlaf pro Tag, war sozusagen der größte Prädiktor für eine Verletzung die Anzahl der Schlafstunden. Boah. Und deshalb ist es auch aus unserer Sicht jetzt, gerade wenn wir dann auch zum Beispiel Wettkampfbetreuung machen, für Sportler, eben wichtig, dass wir denen letztendlich quasi schon als Hausaufgabe mitgeben, pass auf, du denkst dran, dann und dann wird geschlafen. Und jetzt war ich in Kolumbien und habe dort unter anderem einen ehemaligen Adidas-Mitarbeiter treffen dürfen. Sehr wunderbarer, netter Kollege, muss ich sagen. Und der unter anderem für den Bereich Südamerika, Lateinamerika zuständig war und jahrelang mit Lionel Messi zusammengearbeitet hat. Und ich habe diesen Fun Fact quasi nur nebenbei mitbekommen. Ich hatte ein anderes Gespräch und hörte dann Lionel Messi, Adidas. Da habe ich mir gedacht, gut, geht wahrscheinlich um Schuhe und wie professionell der ist etc. Und dann sagte der ehemalige Mitarbeiter von Adidas, sagte dann, ja, und was absolut unglaublich war, war, dass der Kerl mitten in einem Meeting oder bei einem Abendessen auf seine Uhr geguckt hat und gesagt hat, meine Damen und Herren, ich beende dieses Gespräch jetzt, ich muss ins Bett, ich muss schlafen. So, krass. Dann war ich natürlich hellwach,
ja,
und habe gesagt, Moment, ich habe das nur so am Rande mitbekommen, können Sie das noch? Ja, sagt er, es war unglaublich, der hat so auf seinen Schlaf geachtet und war insgesamt immer sehr professionell, auch in der Zusammenarbeit. Aber dieses Schlafthema, der war so strukturiert, so organisiert, aber auf seine Schlafmenge musste er kommen. Dann habe ich mir mal die Mühe gemacht und habe mir angeguckt, wie viele Spiele dieser Kerl im Profibereich seit 2003 gemacht hat. Das waren in 20 Jahren über 1000 Begegnungen. Das bedeutet knapp 50 Spiele pro Saison. Also nur zur Erinnerung, eine Bundesliga-Saison hat in der Regel 34 Spieltage. Dann 6, 7 Pokalspiele, dann vielleicht noch ein bisschen Europapokal. Das hat er seit 20 Jahren durchgehend und hat immer mal wieder eine Verletzung gehabt, aber bei weitem keine große. Und deshalb war für mich natürlich wichtig, wir haben ja das Thema Cristiano Ronaldo gehabt, angeblich in 90 Minuten Zyklen schläft er und wird dann wach, was ich ja schwer glauben kann. Aber ein Geheimnis wird sicherlich bei Lionel Messi nach Bestätigung dieses Mitarbeiters, der wie gesagt auch eng mit ihm zusammengearbeitet hat, sicherlich eben ein gewisser Schlafrhythmus gewesen sein bis dato. Und das fand ich dann natürlich für mich, unabhängig von der Folge, die wir aufgenommen haben und jetzt gerade sozusagen präsentieren, war das für mich natürlich schon so ein bisschen erhellend, muss ich sagen.
Guter Mental Health Moment der Woche. Spannend. Sehr spannend.
Bei dir?
Bei mir war es, hat es mit der Ernährung zu tun, nicht mit dem Schlaf. Also, na, indirekt. Ich habe einfach irgendwann jetzt auch beschlossen, Anfang des Jahres ein bisschen wieder was zu verändern, im ganzen Setting zu verändern, ein Reset zu machen mit dem Fasten. Und auch was die Ernährung angeht, mich mal einfach auch so ein bisschen wieder zu konzentrieren auf jeden Tag frisch kochen. Und zwar wirklich jede Mahlzeit.
Stark.
Kein oder so gut wie kein Brot zu essen, wenn auch selber zu backen. So verrückte Geschichten wie Brötchen mit Karotten innen drin und so und mit Vollkorn und whatever. Aber sehr, sehr reduziert. Bedeutet also, dass ich frühstücke mit jede Menge gemischten Gemüse, warm und 2 bis 3 Spiegeleiern. Und das hält dann so bis nachmittags, dann esse ich irgendwie einen kleinen Snack, ein paar Nüsse oder irgendwie sowas. Und abends ist es dann wieder so, dass es viel Gemüse gibt und vielleicht mal ein Stück Fleisch dazu. Es ist nicht die klassische Low-Carb-Geschichte, weil ich dann eben ab und zu mal irgendwie Carbs auch esse. Braucht der Körper, finde ich auch, wenn du Sport machst. Und das ist auf der einen Seite total brutal, weil du ja super, super, super diszipliniert sein musst, weil man dann auch wieder feststellt, wie verführerisch so die ganzen Dinge sind, die man A, noch zu Hause hat, aber auch B, dann da draußen rum sind. Und wenn du dann einfach mal eingeladen bist irgendwo bei Freunden, dann kannst du natürlich auch nicht sagen, ich nehme die Möhrchen und den Rest lasse ich weg. Das ist natürlich auch Quatsch. Und es ist nicht nur, dass man diese Disziplin nimmt und dann erfährt, was daraufhin passiert. Der ganze Körper stellt sich um. Das finde ich brutal. Der gesamte Stoffwechsel stellt sich um. Du schläfst erstmal am Anfang schlechter, weil du merkst, wie extrem der Körper arbeitet und auch Energie braucht, um sich umzustellen. bis du dann hoffentlich jetzt so bald in so einen Bereich kommst, wo der Körper dann merkt, ah, guck mal, ist eigentlich ganz, ganz gut. Manchmal ist es auch die Menge, weil du irgendwie denkst, so, ah, ist ja nur Gemüse. Und dann plötzlich macht es Bumm und dann ist irgendwie der Magen voll und du gibst auf. Aber es ist interessant zu merken, wie viel Energie der Körper am Ende des Tages braucht, auch übrigens in der Schlafzeit, um damit klarzukommen. Also auch mit der Umstellung klarzukommen. Und ich bin mal gespannt, was so in der Verlängerung noch so passiert. Aber was mir sehr, sehr gut tut, und das ist Mental Health für mich pur, ist gleich morgens warm zu essen. Das ist für mich ein totaler Gamechanger, weil ich war voll Team Müsli und Früchte und Sojajoghurt vielleicht auch noch. Sondern hast du diese blähende Pampe irgendwie im Magen. Und man denkt, man hat sich da was Gutes getan. Also für mich zumindest war es, habe ich festgestellt, vielleicht nicht unbedingt so der richtige Weg. War nicht das Ungesundeste, was ich je gemacht habe, aber war nicht so ganz geil. Also viele neue Erkenntnisse.
Man darf auch nicht vergessen, dass wir ja grundsätzlich relativ viel Kaltes immer zu uns nehmen. Angefangen von den Getränken, die wir konsumieren und dann auch häufig eben das Essen. Gerade so die erste Mahlzeit am Tag ist kalt. Und streng genommen das, was im Körper ja an Körperkerntemperatur herrscht, dann ist das ja fast regelmäßig ein Kälteschock. Ich war vor ein paar Jahren in China, durfte da einen Vortrag halten und bin dann ans Buffet gegangen und habe mir gedacht, ja, komm, nimmst du jetzt mal ein Wasser da, da war noch ein Zitrönchen mit drin und habe mir das dann abgefüllt und auf einmal habe ich mich total am Glas verbrannt. Und habe ich mir gedacht, geil, sei die Deppen, haben hier heißes Wasser da reingekippt. So, hab den nächsten Boiler gesehen, zum nächsten Boiler rüber, wieder abgefüllt, ist mir fast wieder das Glas aus der Hand gefallen und irgendwann war mir das peinlich. Und dann habe ich mir gedacht, das kann doch nicht sein, komm, jetzt nimm doch einfach das heiße Wasser mit am Tisch und gut ist. Und dann habe ich da gesessen und dann sagte auf einmal jemand, der sich da auskannte, sagt er, und schmeckt das warme Wasser? Sag ich, hast du auch nur warmes Wasser gekriegt? Da sagte er, du kriegst hier nur warmes Wasser. Sag ich, warum das denn? Ja, sagt er ganz einfach. Überleg mal, wie warm es in deinem Körper ist und dann schüttest du dir kaltes Wasser da rein. Das ist jetzt nicht so cool. Im wahrsten Sinne des Wortes nicht so cool für den Körper. Ja. Und dann habe ich mir mal Gedanken darüber gemacht und habe dann so ein bisschen gefragt und getan und dann sagten die, nee, wir trinken durchgehend warmes Wasser und vor allen Dingen fangen wir morgens schon damit an, auf nüchternem Magen. Und dann habe ich das mal gemacht, vor Ort angefangen. Und das mache ich seither immer. Das heißt also quasi direkt an Wasserhahn morgens, warmes Wasser, zwischen, ja sagen wir mal, 300 und 400 Millilitern, haue ich direkt rein. Und das mache ich abends dann sozusagen vorm Schlafengehen auch nochmal. Erstens startet man dann relativ, flüssig in den Tag. Und zweitens muss man sagen, das ist schon ein sehr, sehr wohliges Gefühl, wenn dann dieses warme oder fast schon heiße Wasser dann so die Kehle runterrinnt. Und deshalb kann ich das mit dem warmen Essen auch direkt am Morgen schon sehr gut nachvollziehen.
Ja, und vor allen Dingen Wasser. Also es ist nicht unbedingt so, es gibt ja auch viele Leute, die Porridge essen zum Beispiel. Und was dann passiert, also da hat die Verdauung irgendwie schon ganz schön was zu tun. Und bei Gemüse und auch einem Spiegelei ist es halt tatsächlich relativ leicht, irgendwie alles zu machen für den Körper. Das heißt, so meine Theorie, wirklich auch langsam in den Tag zu starten, körperlich, nicht geistig, unbedingt, dass ich erst um 12 richtig anfange zu arbeiten, aber den Körper Zeit zu geben, einfach auch wach zu werden. Und das gehört für mich eigentlich zur Verlängerung des Schlafs total mit dazu. Aber es ist nur eine zusammengesponnene Theorie, vielleicht stimmt das auch gar nicht, aber mir tut es zumindest gut, dem Körper einfach auch zu sagen, so okay, jetzt komm mal langsam rein, hier ist schon mal irgendwie ein Happen, der ist auch warm, dann musst du dich nicht so anstrengen. Und das tut tatsächlich auch gut. Und da würde ich auch tatsächlich gerne sofort auch schon die Brücke schlagen. Denn ich habe was gemacht, was ich nicht so häufig tue. Ich habe mir nochmal komplett unsere letzte Folge angehört. Und am Ende ist mir eine Geschichte aufgefallen, die fand ich super, super spannend, wenn wir auch nochmal über das Laufen und über Sport reden. Und zwar hast du da ein Wort gedroppt, nämlich das Thema Trainingssteuerung. Und da fand ich es auch super interessant, dass du da das Thema Ernährung gedroppt hast, die für mich jetzt erstmal gar nicht so unbedingt zur Trainingssteuerung dazu gehört hat. was aber durchaus sehr anders ist. Und da fände ich es tatsächlich klasse. Es gab übrigens einfach auch von unserer treuen Hörerin Sabrina die Frage nach Literatur. Vielleicht kannst du da auch noch ein paar Sachen zu sagen. Ein paar Tipps, die du hast, nämlich zum Thema Ernährung und Schlaf. Vielleicht gibt es das eine oder andere Buch, das du empfehlen kannst. Aber lass uns mal zum Thema Trainingssteuerung kommen. Und was muss ich essen konkret deiner Meinung nach? Oder was sind Dinge, die man gut essen kann, um besser zu trainieren am nächsten Tag? Oder um sich zu erholen von der Trainingseinheit, die man gerade hinter sich hat?
Also ich denke, das Entscheidende ist da erstmal die flüssige Nahrungsaufnahme sozusagen. Also das heißt, was trinke ich, wann trinke ich? Das ist natürlich ein sehr großer Themenkomplex eigentlich. Also hatte ich ja, ich glaube, beim letzten Mal oder vorletzten Mal auch gesagt, da kann man ja auch schon eine Staffel drüber machen. Aber es ist natürlich auch schwierig, da, sagen wir mal, so eine generelle Empfehlung auszusprechen, weil jeder ja unterschiedlich trainiert, unterschiedlich intensiv. Also da werden natürlich einigen Einzelsportlern so die Ohren klingeln, die dann sagen, oder auch das Beispiel, was du gebracht hast mit den Läufern, den kenianischen Läufern, die ja nahezu ununterbrochen trainieren, unterbrochen durch Schlaf und eben kurzfristige Nahrungsmittelaufnahme. Aber es gibt natürlich diese Klassiker, also unmittelbar natürlich nach Wettkämpfen, nach intensiven Trainingseinheiten, die entsprechenden Speicher, ob das jetzt die Kohlenhydratspeicher, die Eiweißspeicher etc. aufgefüllt werden sollten. Aber das würde ich natürlich am liebsten mal vertiefen wollen, wenn wir auch noch mal ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen mehr Platz haben. Weil ich denke, dass das auch tatsächlich individuell betrachtet werden muss. Weil aus meiner Sicht ist es auch wichtig, nicht diese klassischen, ich muss meinen Tank wieder auffüllen, Themen anzusprechen, sondern es finden ja physiologische Prozesse statt, Entzündungsprozesse, Mikrotraumen, um es mal so auszudrücken, die der Körper natürlich, und das führt uns sicherlich auch nochmal zu dieser Folge heute, im Schlaf repariert und im Schlaf sozusagen regeneriert. Und ich bin natürlich darauf angewiesen, dann gerade diese Regenerationsphase so zu gestalten, dass repariert werden kann. Und deshalb finde ich es eher spannend, fast zu besprechen, was sollte ich tun, dies vermeiden nach einem Wettkampf oder nach einem Training, vor allen Dingen auch in Vorbereitung auf einen am nächsten Tag stattfindenden körperlichen Belastungsprozess, um eben dem Körper ausreichend Möglichkeiten zu geben, zu reparieren und zu regenerieren.
Was ist das konkret? Also was sind das für Lebensmittel oder was ist das für eine Ernährung, die man vielleicht nicht tun sollte? Oder was kann man verbessern?
Ja, ich glaube, ein großes Thema ist, das kennen auch viele Hobbysportler. Also ich habe auch mal das große Vergnügen gehabt, ein oder zwei Spiele in der sogenannten bunten Liga spielen zu dürfen. Also wo sich quasi jede Altersklasse, jedes Geschlecht einfach mal trifft und dann wird gekickt. Also hier so Cincinnati Bitches gegen Ehrenfelder Strickhemden.
Ja.
Genau. Und dann heißt es immer, und das ist natürlich, muss man auch sagen, im Berufssport nicht ganz anders, dass es dann heißt, ja, so ein, zwei Bierchen am Sport ist gar nicht so verkehrt, zumal das auch schön müde macht. Und ich meine, manchmal kennt man das, aus diesem ein, zwei Bierchen wird da ein bisschen mehr, ne? Dann wird auch mal ein Humpen draus und ein Fässchen.
Nicht alleine hoffentlich.
Nein, ich hoffe auch. Und da sprechen wir natürlich so ein Thema an, das ein sehr sensibles meiner Meinung nach ist, weil Alkohol ist ja, sagen wir mal, Alkohol gehört einfach zur Gemütlichkeit, das ist ein gesellschaftliches Tool, um es mal so auszudrücken. Aber es hat streng genommen in der Regeneration und in der Vorbereitung auf eine körperliche oder geistige Belastung und vor allen Dingen in Vorbereitung auf den Schlaf hat Alkohol eigentlich nichts auf dem Küchentisch oder auf dem Tresen zu suchen, weil Alkohol stärker als jede andere Substanz den sogenannten REM-Schlaf, also den Rapid Eye Movement Schlaf, der, sagen wir mal, gemeinhin oder allgemein als Traumschlaf bezeichnet wird, am stärksten unterdrückt. Und das ist aber eine Schlafphase oder eine Schlafqualität, die wir hinsichtlich verschiedener Elemente brauchen. Angefangen von Föten und Säuglingen bis eben dann auch später zur älteren Klientel, um Erinnerungen abzuspeichern, Wissen abzuspeichern, um gewisse Hirnentwicklungen voranzutreiben. Und jetzt kann man sich relativ einfach vorstellen, unterdrücke ich das mit einem sedativen Mittel wie Alkohol, dann fehlt mir einiges an PS für den nächsten Tag oder für die nächsten Jahre.
Es gibt eine ganz interessante Studie, was das Thema Föten und Alkohol angeht. Von der Studie hat mir ein sehr renommierter Arzt mal erzählt. Ich glaube, von der hast du auch schon gehört, von der Studie, oder?
Von der habe ich auch gehört, ja. Die ist spannend.
Sag mal kurz, worum ging es da in der Studie?
Ja, es ging darum, das ist eine Studie von 1998, die Arbeitsgruppe um Mölder. Die haben zwei Gruppen gebildet mit schwangeren Damen. Und eine Gruppe durfte keinen Alkohol trinken und die andere Gruppe durfte zwei Gläser Wein trinken. Und dann hat man, jetzt werden natürlich alle aufschreien und sagen, das gibt's doch nicht, wie kann man den Schwangeren Alkohol geben?
Ja, das war doch der Yildirim, der kam doch auf die Idee.
Genau, Yildirim, genau. Und Mölder. Und Mölder ist auch hier von Akte X, ne, damals.
Genau.
und wir öffnen jetzt eine dieser Akten. Mhm. Nein, aber dann hat man sich vorstellen wollen, was denn so einfach mal zwei Gläser Wein, das ist ja jetzt keine Unmenge. Also einige werden jetzt sagen, zwei Gläser Wein, damit stehe ich morgens auf. Und dann hat man sich letztendlich angeschaut, was das unter anderem auf die Atemfrequenz der Föten an Auswirkungen hat. Und dann wurde das gemessen. Es gibt so Ultraschallverfahren, mit denen man das sozusagen durch die Bauchdecke und verschiedene andere Verfahren. Die Kollegen aus der Geburtshilfe und Frauenheilkunde werden wissen, wovon ich spreche. Und dann hat man die Atemfrequenzen gemessen und hatte dann einen Abfall der Atemfrequenz von durchschnittlich 381 pro Stunde unter zwei Gläsern Wein auf 4
pro Stunde.
Pro Stunde. Also 4 pro Stunde. Das ist ein Atemzug alle 15 Minuten. Oder wie ich sage, das ist wie Apnoe-Tauchen in der Fruchtblase. Und jetzt werden einige aufhorchen, die sagen, ja, Moment mal, ich habe ja schon seit Jahren Schlafapnoe und schlaf mit einer Maske. Das kann auch unterschiedliche Gründe haben, auch anatomische Gründe, aber oft brauchen wir jetzt nicht näher einzugehen, aus der Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde etc. Aber das kann natürlich auch einfach mit Alkohol zu tun haben. Und deshalb ist es, glaube ich, ganz wichtig, auch für vielleicht Mütter ganz interessant, die sagen, wunderbar, ich habe erst angefangen zu trinken nach der Entbindung und zwar beim Stillen allerdings noch. Und da muss man halt auch darauf hinweisen, dass Alkohol quasi 1:1 in die Muttermilch übergeht. Das heißt also, ein Promillewert im Blut entspricht einem Promille in der Muttermilch. Und das muss man halt letztendlich auch so ein bisschen berücksichtigen. Und spätestens, wenn man das Kind beim Füttern sozusagen, beim Säugen, wenn das Kind nicht so klassisch von der Mutterbrust fällt und dann direkt unter den Augenlidern anfängt, mit den Augen zu zucken, weil das ist dann diese typische Phase, in die Kinder dann gleiten, wenn kein Alkohol im Spiel ist, in der Muttermilch. Und da sollte man so ein bisschen darauf achten, dass man eben Alkohol nicht so ganz bagatellisiert. Im Gegenteil, also wenn man tatsächlich auf Regeneration und Rehabilitation aus ist und einfach fit sein möchte und vor allen Dingen auch einen guten Schlaf und keinen zerklüfteten, der dann einen immer wieder aufweckt, dann sollte man tatsächlich auf Alkohol verzichten, was schon der erste Tipp ist hinsichtlich, wie komme ich am besten in den Schlaf, weil das ist beim letzten Mal, weil wir ja so uns um Kopf und Kragen gelabert haben, ist das ein bisschen zu kurz gekommen.
Wir waren sehr theoretisch und wir haben ganz viel grundsätzlich ist erstmal geklärt, sage ich mal, in netter Form. Aber mit dem Thema Alkohol, gut, das ist natürlich auch was ganz schwer ist, finde ich, weil du bist ja heute immer unter Generalverdacht, wenn du keinen Alkohol trinkst. Das heißt, du gehst auf eine Party, du gehst auf einen Empfang, was auch immer. Da wird dann auch das Tablett rumgereicht mit dem Sekt oder Sektorange oder was auch immer. Und du sagst dann, ich hätte gerne einen Schluck Wasser einfach. Dann bist du eigentlich ja schon einsortiert bei den anonymen Alkoholikern irgendwie in der Selbsthilfegruppe, weil du keinen Alkohol trinkst. Und du hast es angesprochen, das ist so ein gesellschaftliches Problem, in Anführungsstrichen, finde in der Tat auch, dass so Alkohol ja auch etwas ist, was massiv zu wenig besteuert wird und auch womit man immer noch zu lax umgeht und überall verfügbar ist. Also quasi eine Droge, die legal ist. Und bei Zigaretten hat man dann irgendwann mal angefangen, wirklich dagegen vorzugehen. Bei Alkohol ist es irgendwie immer noch nach wie vor total, gehört es schon fast noch zum guten Ton, dass man das ein oder andere Gläschen trinkt. Oder aber auch der Mythos, ein Glas Wein am Abend ist sogar gesund. Ich habe auch mal gehört, dass ein sehr, sehr kluger Arzt gesagt hat, naja, ein Glas schadet nicht genug. Und zwei Gläser und drei Gläser schaden dann irgendwann auf der längeren Strecke vielleicht schon dann doch noch.
Ja, also wie gesagt, es geht ja um Regelmäßigkeit. Also wir werden das Thema Alkohol, wie gesagt, nicht von den Menükarten löschen können. Wollen wir auch nicht. Also das ist jetzt auch kein Anti-Alkohol-Podcast hier. Aber letztendlich muss man einfach darüber klar sprechen und klar nachdenken. Wenn man sich einen zischen möchte, alles gut. Auch der klassische Spruch, das wärmste Jäckchen ist das Cognäckchen. Ja, das hat alles irgendwo.
Aua.
Ja. Der hätte von Harald Junke sein können. Ne?
Voll.
Und, aber alles gut. Also nochmal, ne, es gibt Feierlichkeiten, es gibt Anlässe, es gibt auch mal sicherlich die ein oder andere Situation, wo man, ne, wo man einfach mal den Alkohol brauchen möchte. Aber du hast ein Thema angesprochen. Ich bin ja auch im Grunde bekennender Anti-Alkoholiker. Jetzt sagen natürlich viele, ja, ist ja klar, du bist Moslem. Nee, sag, ich kenne Moslems, die trinken mehr als die Bajuwaren. Mhm. Sondern ich habe nie Zugang zu Alkohol einfach gefunden. Jetzt nicht, weil ich mir keinen Alkohol leisten konnte, sondern mir hat es einfach nie geschmeckt. Also ich hatte nie so den Drive.
Ja.
Das hat auch nichts mit meinem Sport früher zu tun und bla bla bla. Also da haben schon, als ich 15, 16 war, meine Kumpels angefangen zu trinken. Das war alles für mich kein Problem, aber mir hat das keinen Spaß gemacht. Deshalb kann ich natürlich vielleicht ein bisschen einfacher darüber referieren, dass man auf Alkohol verzichten könnte. Aber letztendlich ist es so, so wie du es auch schön zusammengefasst hast, gibt es auch sogar Studien drüber, dass eben kein Alkohol gut ist, gesundheitlich. Und alles, was danach kommt an Dosis, ist entscheidend, wie sehr es schädigt. So, und deshalb kann man sicherlich sagen, ein Glas Kölsch am Abend oder ein Glas Wein am Abend ist gut, ist verkehrt, es schadet nicht stark genug. Das ist die Wahrheit. Ne? Und dementsprechend, ich sage auch immer, bei grundsätzlich allen Studien, und ich bin jetzt kein Wissenschaftsreiter, sondern bei jeder Studie versuche ich immer so ein bisschen im Hintergrund zu gucken, wer hat denn die Studie in Auftrag gegeben. Und wenn jetzt gesagt wird, zwei Gläser Wein am Abend ist gut, ich sage jetzt mal, der Winzereiverband von Meisenheim am Glan ist hinter dieser Studie als Sponsor. Ja, dann muss man überlegen, macht das Sinn? Aber es gibt viele Studien, wie gesagt, die sind natürlich auch nicht gesponsert und wissenschaftlich seriös getrieben. Aber letztendlich geht es immer so ein bisschen darum, auch da ein klassischer Spruch, die Dosis macht das Gift. Aber gerade was das Thema Regeneration angeht, kann man sehr, sehr gut auf Alkohol verzichten.
Bevor wir jetzt tatsächlich da auch den Anti-Alkohol-Podcast dann irgendwann eröffnen müssen, gehe ich nochmal zurück auf den, also wir haben über Alkohol gesprochen, aber ich würde natürlich schon auch gerne auf das Thema Trinken kommen. Ich würde aber auch das Thema Ernährung gehen. Robert Lewandowski hat irgendwann mal announced, dass er rückwärts isst. Und zwar aus vollster Überzeugung, das hat man ja gesehen, dass er einen ganz guten Körper hat. Das wird wahrscheinlich nicht nur alleine vom Rückwärtsessen kommen, sondern auch von viel Schweiß und Arbeit. Ich habe aber auch den Sinn nicht richtig verstanden, warum er das tut. Ich glaube, seine Begründung war auch tatsächlich besser zu schlafen und um überhaupt generell seine Verdauung was Gutes zu tun. Also rückwärts bedeutet ganz klassisch erst den Nachtisch, dann den Hauptgang, dann die Vorspeise. Weiß es nicht, ob es nur einfach nur so ein spinnertes Ding ist oder ob es da vielleicht sogar noch einen Grund gibt, das wirst du wissen. Ich fand es nur interessant und ich fand es auch im Zusammenhang mit dem Schlaf ganz interessant. Und ohne, dass man jetzt diese ganz große Büchse aufmacht, ist vegan die richtige Ernährung? Ist die mediterrane Ernährung die asiatische oder ist es das gute alte Abendbrot, was uns rettet in den Schlaf? Das ist ja immer dann auch so eine Frage von, ja, Individuen. Wir sind ja verrückterweise auch wirklich eigenständige Menschen und das ist bei jedem dann auch noch anders. Aber habe auch zum Beispiel mal gehört, dass sogar Profifußballer immer dann, wenn sie das goldene M sehen, da kann der Doktor sagen, hier ist ein Ernährungsplan. Das ist egal, spätestens wenn das goldene M leuchtet, dann kehrt man da auch ein. Gibt es denn Parameter, wo du jetzt sagen würdest, das macht total Sinn, in Sachen Ernährung darauf zu achten, um besser in den Schlaf zu kommen oder generell besser zu schlafen? Oder ist das wirklich so diffizil, dass man es pauschal nicht sagen kann?
Ich denke, man kann beide Welten bedienen. Man kann es diffizil machen, man kann aber auch letztendlich versuchen, das, so wie ich es immer gerne habe, aufs Einfache runterzubrechen, damit es auch praktikabel ist. Was Robert Lewandowski, wenn er es so macht, dazu bewegt, rückwärts zu essen, ist schwierig, weil es kommt auch so ein bisschen darauf an, gilt das für jede Mahlzeit oder gilt das vor allen Dingen für die Mahlzeiten unmittelbar nach Belastung? Weil da kann ich mir natürlich schon vorstellen, wenn man sich mal so ein Buffet anschaut und überlegt, was sind so die klassischen Vorspeisen, Hauptspeisen, Nachspeisen, dann kann man sich natürlich auch gut vorstellen, man versucht relativ schnell einfache, schnell zu verwertende Zucker, je nachdem, was es natürlich für eine Nachspeise ist. Da muss man auch dazu sagen, aber es ist ja gerade bei den Vereinen ist das ja wohl dosiert und auch in der Regel wirklich sehr, sehr gut abgestimmt auf die Athleten. Und deshalb kann es durchaus sein, dass man dann sagt, so ich fange jetzt im Grunde mit dem, was andere als Nachspeise nehmen würden, fange ich an, hau mir sofort die ersten einfachen, schnellen Kohlenhydrate rein, bin dann sozusagen schon ein bisschen gepiekt und arbeite mich dann in die schwereren Phasen. Und da muss man natürlich auch überlegen, wenn man jetzt mit der Nachspeise beginnt, ist dann bei der Hauptspeise, wie viel Vorspeise isst man dann überhaupt noch? Und was isst man dann? Isst man dann noch Salat etc. pp? Oder dann erst die Suppe? Ich beispielsweise würde immer mit der Vorspeise Suppe beginnen. Das liegt aber auch so ein bisschen daran, wieder A, was Warmes. B, gibt es auch gute Belege, dass das im Grunde so ein bisschen antibakteriell auch wirkt. Mhm. Deshalb würde ich zum Beispiel, tue das auch immer, ich fange immer mit der Suppe an. Mhm. Führt dann meistens dazu, wenn die lecker ist, komme ich gar nicht mehr zu der Hauptspeise. Aber krass, ist figürlich manchmal ganz gut. was ich nie auslasse, ist Nachtisch. Nie. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Also deshalb könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das so ein Gedankengang sein könnte. Ich denke nicht, dass das ein Spleen ist, weil dafür ist Robert Lewandowski auch eine Kategorie Spieler, die toi 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 und Gott sei Dank viele Jahre spielen auf sehr hohem Niveau mit sehr wenig Verletzungsphasen. Also es gibt, also auch so ein Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, also die rattern 50, 60 Spiele pro Jahr über mehr als 10, 12 Jahre, rattern die einfach ab, haben kurze Ausfallzeiten, aber wenig lange Verletzungen. Zlatan Ibrahimovic, auch ein gutes Beispiel, der sich im zarten Alter von Mitte 30 das erste Mal schwer am Knie verletzt hat. Vorher guckst du bei dem in die Kartei und denkst dir, ja meine Güte, der muss doch mal ausgefallen sein. Oder Robert Lewandowski, Ja, gerade aus Leverkusener Sicht, du hast immer gehofft, dass der Kerl ja wenigstens mal eine Leistungszerrung hat.
Oder eine Schambeinentzündung oder
ja, sowas. Das ist fies, das dauert lang. Manchmal, dauert
lang, ne? Aber es ist machbar. Es ist nicht,
ja, aber so weit würde ich nie gehen, weil Ich sehe die Sportler am Ende des Tages immer gerne auf den Plätzen.
Ja.
Aber trotzdem, da denkt man, und wenigstens ein Schnuppen, ja, so ein bisschen Erkältung, also die nicht um. Keine Chance. Der Kerl stand immer am Platz. Ja, deshalb waren wir froh, dass er am Ende jetzt mal nach Barcelona gewechselt ist und nicht so oft gegen Bayer Leverkusen spielt.
Aber Föses, ja.
Genau, aber Spaß beiseite, ich denke, es hat tatsächlich ich sage jetzt mal so ein bisschen Bedarfscharakter. Also welchen Bedarf habe ich zum Zeitpunkt X, an welcher Ernährungskomponente, die schaufel ich mir rein und dann schaue ich am Ende, wie viel Appetit noch da ist. Ich denke, das ist der wesentliche Aspekt.
Trotzdem nochmal ganz konkret die Frage nach der Art und Weise der Lebensmittel, um gut in den Schlaf zu kommen. Hast du Tipps, wo man sagen kann, so ist vielleicht eher ein Kilo Brokkoli anstatt 3 Burger oder keine Ahnung, also sehr vereinfacht jetzt natürlich. Ne? Also was sind die Lebensmittel, die wir brauchen, um wirklich gut in den Schlaf zu kommen?
Ja, im Grunde alles, was nicht schwer im Magen liegt, um es auch vielleicht so ein bisschen zu kategorisieren. Das heißt, gerade was stark kohlenhydrathaltig ist, eine, zwei Stunden vor dem Schlafengehen, das ist nicht nur so, dass es wie ein Stein im Magen liegt im Grunde, wo man sich dann noch im Bett wälzt. Und zweitens darf man nicht vergessen, das sorgt natürlich für den ein oder anderen Zuckerschock, der dann natürlich nochmal ganz andere Gelüste weckt und nochmal im wahrsten Sinne des Wortes energetisiert. Deshalb muss man auch da wiederum mit gerade zuckerhaltigen und auch kohlenhydrathaltigen Gerichten und Ernährungsbausteinen ein Stück weit aufpassen. Je näher man sich an der zumindest geplanten Schlafzeit befindet.
Ich habe ein Top-Thema, wenn es um den Schlaf geht, um Mental Health geht, das bei uns zu Hause eine große Rolle spielt und ich weiß auch in sehr, sehr vielen Schlafzimmern diskutiert wird in einer digitalen Welt, gehört ja auch ordentlicherweise mindestens ein, wenn nicht gar 2, 3 Handys irgendwie an den Nachttisch. Vielleicht noch das iPad, vielleicht auch noch das Laptop, wenn man noch nett irgendwie Netflix geguckt hat, bis die Augen dann zufallen. Was ist damit? Was ist mit dem blauen Licht? Ist es das, was uns den Schlaf kostet? Oder müssen wir auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen und sagen, naja, also das ganze Strahlengedöns, die ganze Strahlendiskussion, das blaue Licht und so weiter, ist vielleicht einfach auch ein wenig übertrieben. Oder ist es so, dass Dr. Yildirim sagt, nee, Leute, lasst mal schön irgendwie das Handy im Wohnzimmer liegen und das Schlafzimmer bleibt komplett frei von Technik und Strahlung und dem ganzen Gedöns. Ich bin sehr, sehr, sehr auf deine Antwort gespannt.
Ich auch, weil das kann ich am einfachsten immer an eigenen Experimenten erläutern und erklären. Aber erstmal Thema Elektrogeräte. Also ich glaube, ich will das Thema Elektrosmog gar nicht aufmachen. Aber ich glaube, da kann sich schon jeder vorstellen, dass je weniger elektrische Wellen im Raum sich befinden, umso weniger Stress hat man. Weil das macht ja auch etwas mit einem. Sozusagen. Also das sorgt ja schon dafür, dass die ein oder andere Zelle in Schwingung gerät. Also ich denke, das erklärt sich so ein Stück weit von selbst. Aber gerade Bildschirme und ob das jetzt ein Handy ist, ob das ein Tablet ist, ob das ein sogenannter E-Reader ist. Ne? Du weißt, ich bin pathologischer Leser, leidenschaftlicher Leser. Aber was mir unheimlich schwer fällt, ist abends zu lesen, weil ich werde einfach müde. Ich schlafe dann einfach viel zu schnell ein. Deshalb versuche ich, so gut es geht, tagsüber jede Minute eigentlich zu nutzen. Außer, wenn ich an einem E-Reader lese. Und es ist relativ einfach erklärt, das Licht sozusagen, was dieses Hintergrundlicht oder sei es beim Handy selbst abgedunkelt und beim iPad genauso, Entschuldigung, beim Tablet müssen wir ja sagen, iPad ist ja nur Apple, nein, aber beim Tablet, ist es natürlich so, dass das nachweislich über diese sogenannte LED-Lichtquelle die Melatonin-Freisetzung um 50% reduziert.
Boah, okay.
Und deshalb krass. Ist, und wenn man sich vorstellt, dass Melatonin der Kickstarter sozusagen für die Einschlafphase ist, kann man sich relativ leicht vorstellen, reduziere ich mein Melatonin künstlich, umso schwerer ist es dann natürlich für den Körper tatsächlich zu sagen, nee, es ist dunkel, es ist Nacht, es ist Schlafenszeit und jetzt wird geschlafen, weil man hält sich im wahrsten Sinne des Wortes künstlich durch das Licht hellwach, so muss man sagen.
Ja.
Und das ist, wie gesagt, das ist einfach belegt und deshalb jeder, der sagt, ja, das stört aber sozusagen meine Partnerin oder meinen Partner nicht, wenn ich dann einen E-Reader habe, weil die Hintergrundbeleuchtung eben nicht so hell ist wie das Nachttischlämpchen, dann sage ich, dann lest einfach kurz zusammen zwei, drei Seiten, dann macht ihr das Licht aus und dann geht ihr ins Bett und dann wird geschlafen. Und demzufolge habe ich diesen Selbstversuch im Grunde durchgeführt und ich habe, was schön war, ich konnte länger lesen, was natürlich eine Katastrophe war, ich brauchte hinterher einfach viel zu lange, um einzuschlafen. Und da mir ja der Schlaf nun mal sehr wichtig ist, war halt der E-Reader, ich weiß nicht, wie viele Seiten ich auf dem Ding damals gelesen habe, aber das war eine völlig beschissene Investition, weil ich das Ding quasi nicht richtig genutzt habe.
Ja, weil du auch festgestellt hast, dass es ganz gut ist, irgendwann mal einfach auch die Gedanken abzuschalten wahrscheinlich, ne? Weil das
absolut.
Ist ja das ist ja das Ding, das ich glaube, und das wäre auch so das nächste Thema, was übrigens auch gefragt wurde, mehrfach, wenn es um die Gedanken geht, die ja bekanntlich frei sind und die sich auch verselbstständigen und man hat teilweise einfach zu viele Gedanken im Kopf. Und dann lief mir in der Recherche für diese Folge ein Wort oder ein Begriff, über den ich vorher noch nie gehört hatte, nämlich Mental Load. Und zwar Mental Load bedeutet nichts anderes als die Liste, die du hast in deinem Kopf oder die Gedanken, die du hast in deinem Kopf, die enden nicht. Es gibt Menschen, bei denen ist der Mental Load so hoch, dass sie eben gar nicht in den Schlaf kommen richtig. Dass sie auch im Schlaf übrigens ganz brutal nach wie vor irgendwie im Unterbewusstsein diese Liste abarbeiten, davon träumen, dass sie teilweise irgendwas noch vergessen haben. Das heißt also gerade die Freunde der To-Do-Liste, großes Thema, kann man auch einen riesen Fass aufmachen, ist das jetzt sinnvoll oder ist das nicht, die kommen von ihrer eigenen To-Do-Liste gar nicht runter. Und die Frage ist, was können wir tun, um überhaupt von diesem Mental Load, der uns ja irgendwie alle betrifft, also alle, die arbeiten, die eine Familie haben, Freunde haben, keine Ahnung, das sind immer Dinge im Orbit, die einen beschäftigen, logischerweise, mal mehr, mal weniger. Aber was sind die Parameter, die es vielleicht braucht, um für Mental Health den Mental Load ein wenig zu reduzieren?
Ich könnte jetzt natürlich eine andere Frage formulieren, die sicherlich sofort die ja einige in der Zuhörerschaft mit, also die würden wahrscheinlich aufzeigen und sagen, ja, da kann ich erklären. Die Frage, die ich mir stellen würde, ist nicht der Inhalt des Mental Loads, weil der ist natürlich sehr individuell, sondern warum schafft es sozusagen der Mental Load, mich am Schlafen zu hindern? Also mit anderen Worten, was steuere ich während des Tages scheinbar nicht, um dann am Ende des Tages trotzdem in den Schlaf zu fallen. Weil ich glaube, dass diese Liste, wie du sie angesprochen hast, die man abarbeitet, die ist ja endlos. Also, weil letztendlich, wenn die erste Liste abgearbeitet ist, kommt Seite 2. Und im Grunde hat man jeden Tag genug Input, um die Liste eigentlich komplett nochmal zu vervollständigen. Deshalb wäre viel interessanter zu überlegen, was sollte ich tagsüber versuchen, eigentlich an Vorbereitung für den Abend so zu strukturieren, dass mein Mental Load nicht stark und inhaltskräftig genug ist, um mich am Schlafen zu hindern. Weil ich glaube, dass viele das bestätigen können, ob man sich dann Workaholic nennen muss oder einfach umtriebig, emsig, ist egal, welche Begriffe da man nutzt. Aber ich glaube, es hat einen gewissen Preis, den man zahlen muss, um eben letztendlich permanent so rattern zu können. Und wir haben es ja bei der letzten Folge auch schon mehrmals besprochen, gerade auch im Hinblick Sport, dass natürlich durch unterschiedliche Belastungszeiten, Anstoßzeiten, Wettkampfzeiten etc. man natürlich auch auf künstliche Energieträger und Energiefreisetzer zurückgreift. Und ich glaube einfach, wenn man jetzt mal so das klassische Energiegetränk mal vor Augen führt, das gerade im deutschen Raum häufig genutzt wird, mit dem roten Bullen auf der Dose, dann ist es so, dass im Schnitt jeder Bundesbürger knapp 26 Dosen pro Jahr von dieser Dose Stand 2021 verzehrt. Und dann sitze ich immer da, wenn ich diese Zahl dann liefere, dann sagen sofort, wenn da vier Leute sitzen, sagen mindestens zwei sofort, ich trinke keine davon. Einer sagt, ich trinke ganz selten. Und dann kannst du dir vorstellen, wie viel der Vierte trinkt. Der trinkt keine 26 Dosen im Jahr, sondern der hat die wahrscheinlich pro Woche. Ja. Weil also nochmal, diese Anzahl, diese Literanzahl, runtergerechnet oder umgerechnet auf Anzahl Dosen, die wird verkonsumiert. Also irgendjemand trinkt das. Und wenn das 26 auf die gesamte Population im Durchschnitt sind, dann kann man sich vorstellen, dass einige, ich sage jetzt mal fast schon morgens, mittags, abends damit rumlaufen. Und dann ist natürlich die Frage, wenn dann der Körper so angestrengt ist, eigentlich nach Schlaf und Regeneration und Erholung schreit, aber letztendlich vom Konsumenten so gefüttert wird, dass die natürlichen Faktoren wie Melatonin, Adenosin, wir erinnern uns an Folge 4, wer die nicht gehört hat, kann sie sich jetzt hier runterladen, wo wir darauf hingewiesen haben, dass natürlich so diese Bestandteile Koffein und diese ganzen Stimulantien um diese Ankerpunkte konkurrieren. Und ich glaube einfach, dass das Thema gerade abends das Produkt der Struktur tagsüber ist. Und trotzdem ist es so, dass es natürlich ein paar Themen gibt, die wir, um dann doch abschalten zu können, eben nicht richtig berücksichtigen. Also eben das Thema Bildschirme, das Thema, was ja auch viele nicht hören wollen, das Thema Raumtemperatur. Ne? Also je kälter, umso besser möchte ich jetzt nicht sagen, aber wir haben immer noch so ein bisschen die Angewohnheit, ja, das kann ruhig der Heizkörper, ob das Fußbodenheizung ist oder an der Wand, der kann ruhig auch abends im Schlafzimmer und über die Nacht im Schlafzimmer laufen. Aber wir brauchen eine Absenkung der Körpertemperatur um 1 Grad, damit der Hypothalamus sozusagen, und das ist kein Endgegner von Mortal Kombat, sondern das ist eine Hirnregion.
Ach so.
Richtig, dass der Hypothalamus an den sogenannten suprachiasmatischen Nukleus, damit wir die Begriffe auch mal haben.
Das ist der aus Herr der Ringe, oder?
Das ist der aus Herr der Ringe, ja, und zwar genau. der neben dem stand.
Neben dem Ork.
Neben dem Ork stand. Ja. Und der wird nämlich einmal angefeuert, Melatonin auszuschütten. Und dafür ist es halt schön, wenn die Körperkerntemperatur sinkt. Deshalb ist zum Beispiel auch, das berichten ja auch viele, nehme ich ein heißes Bad oder dusche ich nochmal schön warm am Abend vorm Schlafen gehen, kann ich super einschlafen. Ja, man hat dann schön rosige Wangen. Das heißt, es wird schön Wärme abgegeben. Der Körper erkaltet sozusagen und wir können halt schön ins Schlummerland. Übrigens ein super Film auf Netflix. Und demzufolge ist es, wie gesagt, wichtig, dass man eben auch da versucht, ich sage jetzt mal, dieses mentale Karussell wenigstens so ein bisschen mit exogenen Faktoren oder etc. so ein bisschen zu unterstützen. Weil ich glaube, wenn man einmal in Gedanken gefangen ist, ist es sehr, sehr schwer, von den Gedanken runterzukommen. Aber dann hilft eben so eine gewisse, ich sage jetzt mal so Schlafrituale wie eben 18 Grad im Schlafzimmer. Kennt man auch zum Beispiel, wenn man Kinder hat und die dann abends nochmal zudeckt, dann sind die so total verwrungen da in ihren Bettdecken und Kissen und haben dann aber meistens die Füße draußen. Und dann heißt es immer, um Gottes Willen, deck das Kind zu, das kriegt kalte Füße. Ja, aber die kalten Füße sind natürlich dafür da, weil wenn es zu warm wird, würde das Kind aufwachen. Also wird letztendlich der animalische Trieb genutzt und man deckt sich auf. Und deshalb darf man die Kinder ruhig auch mal aufgedeckt lassen, weil wenn ihnen kalt wird, das kennt man von sich selber auch, dann deckt man sich zu, mitten in der Nacht. Also das macht der Körper von alleine. Und demzufolge muss man halt, wie gesagt, mehr oder weniger versuchen, sich dann eben anderweitig von diesem Mental Load abzulenken.
Das ist interessant. Ich habe gerade festgestellt, dass ich wieder 2 bin oder so, oder 3. Weil das ist wirklich schön zu hören, dass ich da scheinbar genau so bin, weil ich kann es überhaupt nicht. Also zu warm geht nicht und ich habe die Füße auch immer draußen hängen, was sehr zur Belustigung der einen oder anderen Person immer führt, die dann auch immer sagt, kannst du dich nicht mal zudecken? Sag ich, nein, weil ich brauche Luft, sage ich mal. Ich brauche Luft. Und der Junge muss an die frische Luft. Und interessanterweise ist es ja auch so, das guckt man sich mal ganz kleine Kinder an, ist die Empfehlung ja auch, dass sie gerne auch mal ruhig draußen stehen sollen und 2 Stunden ratzen sollen. Und bei jeder, der auch kleine Kinder hat, weiß ja auch oder mehr kriegt mit, dass in dem Moment, wo so ein Kind den ganzen Tag in der Bude gewesen ist und du gehst dann raus mit ihm, schläft es sofort ein. Also einfach die frische Luft und auch die, keine Ahnung, was da für sonst noch verantwortlich ist, geht ja sofort dann einfach auch in eine Reaktion über. Und manchmal denke ich so, es gibt so Dinge, die liegen einfach so nah und man denkt nicht drüber nach oder man vergisst sie.
Ja.
Oder man wird auch, wir sind ja auch alle irgendwie so ein bisschen Opfer von Marketing-Wahnsinn. Also das heißt, da, ich weiß gar nicht, recherchiere mal das richtige Kissen. Gib das mal bei Google ein zum Beispiel. Mhm. Da würde ich nämlich auch gleich hin mit dir noch. Dann drehst du ja völlig durch. Dann hast du mit Kirschkern gefüllte Kissen, dann hast du Daunen, dann hast du irgendwelche Schaumstoffe, dann hast du, ich weiß es gar nicht, es ist ja, dann hast du das ergonomische Kissen, dann hast du das ergonomischste Kissen aller Zeiten. Sieht schlimm aus, man liegt beschissen drauf und ich komme auch nicht besser in den Schlaf. Was würdest du sagen, wie schläft man am besten?
Nackt.
Und ohne E-Reader, weil dann hat man sich vielleicht in der Kiste auch noch was anderes zu sagen als...
Absolut.
Ja.
Nein, aber ich lasse das nackt jetzt mal so stehen.
Ja, ich auch. Gerne.
Also ich glaube, so komisch sich halt anhört, so natürlichsten wie möglich. Also du hast eben ganz was total Spannendes gesagt, was wir dann alle irgendwo eigentlich fühlen, spüren, vergessen aber. Ist nämlich, dass wir gewisse Dinge in uns haben, die uns den Weg weisen. Also zum Beispiel, es wird zu warm unter der Bettdecke, Füße raus, damit man weiter schlafen kann. Dann gibt es noch so 1-2 andere Hinweise, die wir natürlich geflissentlich eigentlich ignorieren. Zum Beispiel, es gibt eine Mahlzeit am Tag, nach der man sich immer müde fühlt. Eine Mahlzeit, nicht 3, nicht 4, sondern mittags. So, und jedes Mal heißt es, gerade wenn man dann eine Mittagspause hatte, boah, das ist dieses Klassische, ne? Postprandiale Somnolenz, ne? Wie es so schön heißt, heutzutage in den 4-Tage-Büros. Und das haben wir selten nach Frühstück, das haben wir auch selten nach Abendessen. Aber das ist halt das ist in unserem Gen, möchte ich mal fast sagen, drin, dass eben nach dem Mittagessen der Mittagsschlaf ruft. Die Kinder kennen das bis zu einer gewissen Altersklasse. Dann kommt leider das Thema Grundschule, nicht wegen der Ausbildung, sondern einfach wegen der Zeiten. Und spätestens ab der Grundschule findet das nicht mehr statt. Aber eigentlich ist das auch vom Körper ein absoluter Weg und Wegweiser und Fingerzeig, dass man sich eigentlich mittags hinlegen sollte. Nicht lange, auch nicht nach 15 Uhr, dann sind wir schon wieder Richtung Abendvorbereitung. Aber mittags diese klassische Siesta nennt man das ja. Jeder kennt diesen Begriff. Jeder lächelt auch darüber, dass es immer noch Länder gibt, teilweise Inselgruppen, wo einfach dran steht von 13 bis 17 Uhr geschlossen. So, da ist der Laden zu. So, und dann denkst du dir, wo sind denn die Kerle oder die die Betreiberin. Mhm. Ja, und es gibt halt tatsächlich immer noch gesunde und alt werdende Nationen und Völker auf dieser Welt, die einfach noch ihren Mittagsschlaf machen. Beispielsweise die wunderschöne griechische Insel, glaube ich, ist das Ikaria. Da werden Männer 4-mal häufiger 90 Jahre alt als Amerikaner. 4-mal häufiger, 90 Jahre alt. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, die Amerikaner, die essen dies, jenes, welches. Ja, aber das tun auch die Norweger und die Deutschen etc. pp. Mhm. Aber das ist eben ein Inselschlag, ein Menschenschlag, der im Grunde noch an den Mittagsschlaf glaubt. Und demzufolge ist das sicherlich auch so ein kleiner Wegweiser, wo man dann so ein bisschen ja drüber nachdenken kann, dann sofort wahrscheinlich sagen wird, ja, ist ja gar nicht umsetzbar. Ja, so wie wir uns unseren Alltag gestaltet haben, ist das schwer umsetzbar. Aber die Frage ist, sollte man den Alltag nicht mal umgestalten? Und das sind alles so, das sind, obwohl, man muss ja sagen, auch da ist die wenn man es jetzt wissenschaftlich betrachtet, ne, gibt es kaum Argumente dagegen, einen gepflegten Mittagsschlaf zu verordnen. Also nehmen wir jetzt mal nochmal das griechische Beispiel. Die Harvard University, die hat sich 23.000 griechische Erwachsene geschnappt, zwischen 20 und 83 Jahren, hat die in zwei Gruppen unterteilt, über 6 Jahre. Die eine Gruppe durfte Mittagsschlaf halten, die andere Gruppe nicht. Und dann hat sich das Risiko innerhalb der 6 Jahren an einem Herzleiden zu versterben um 37% erhöht. Bei der Gruppe, die nicht mehr Mittagsschlaf hielt. So, und dann hat man sich gedacht, ja, dann nehmen wir mal nur die arbeitende Bevölkerung von diesen 20- bis 83-Jährigen und schaut sich nur die arbeitende Bevölkerung an, wieder in zwei Gruppen aufgeteilt, und die arbeitende Bevölkerung hatte ein 60% höheres Risiko, boah, an einem Herzleiden zu versterben. Und deshalb ist ein langes Leben manchmal gar nicht so schwer. Es gibt immer Schicksalsschläge, Krankheiten, braucht man nicht drüber nachdenken, Unfälle. Aber man kann schon ein bisschen was tatsächlich dafür tun. Und wenn wir gerade das Thema Ernährung nochmal vor Augen führen, viele sagen, ja, natürlich, Griechen, Türken, Mediterran, die essen viel Gemüse, die essen Fisch, frische Sachen, ja, tun die. Die essen aber auch Weißbrot ohne Ende. So, und dementsprechend muss es ja irgendwo ein Gegengift geben, was letztendlich dem Ganzen, ja, sagen wir mal so ein bisschen den Zacken nimmt.
Und was ist das Gegengift? Pfeffer, alles was scharf ist.
Auf jeden Fall. Ja. Und eine gute Prise Schlaf.
Ja.
Und wenn wir jetzt so dieses natürliche Schlafverhalten uns nochmal vor Augen führen, du hattest eben das Thema Kissen angesprochen. Und ich werde auch oft gefragt, wie sieht das aus, Doki, kannst du ein Kissen empfehlen? Sie kennen sich doch aus. Ja, sage ich, ja, ich kenne mich mit Kissen aus, ja. Aber empfehlen kann ich keins. Aus folgendem Grund, weil jeder liegt anders, Bauchschläfer, Seitenschläfer, Rückenschläfer und so weiter und so fort. Dann knüllt man das Kissen so, dass man so ein bisschen eine Erhöhung hat. Was ich persönlich aber so ein bisschen für mich beobachte, und ich glaube, das können viele nachvollziehen, was nicht angenehm ist, ist ein warmes Kissen, weil man auch Thema Körperkerntemperatur, ne? Man fühlt sich, wenn man so ein Kissen warm gelegen hat, dann wechselt man die Seite, knüllt das um und hat dann wieder so eine frische Seite an dem Kissen. Und was sich natürlich immer ganz gut anfühlt, wenn man nicht so ins Leere fällt. Also wenn man immer das Gefühl hat, man wird so ein bisschen gestützt, um nicht zu sagen stimuliert. Und jetzt wirst du lachen, diese beiden Faktoren gibt es tatsächlich in einem Kissen.
Oh.
Das nennt sich Trigger Pillow von der Firma TMX. Das hat nämlich einen Gelkern, der so leicht kühl ist, also für mich ideal. Und es hat eine bestimmte Struktur an Material, was sozusagen in dem Moment, wo man sich auf diesem Kissen bewegt, also zur Seite dreht und so weiter und so fort, ganz fein versucht zu stimulieren, also in Anführungsstrichen zu triggern. Und das finde ich persönlich tatsächlich etwas, was meinem natürlichen Verständnis an Kissen ja, Qualität entspricht, finde ich schon sehr nahe kommt. Aber rein subjektiv.
Stoppt das auch das Schnarchen? Ich frage für einen Freund.
Ich frage, ja. Wenn der Freund abends wenig Alkohol trinkt oder gar keinen, ja.
Ja.
In der Kombination.
Ja, ja, das tut er nicht, glaube ich. Ich müsste nochmal.
Super. Super, ja, könnte.
Könnte. Könnte, ja.
Ja.
Ja. Ich glaube, der Freund hatte aber auch mal irgendwie einen Fahrradunfall, hat sich die Nase gebrochen. Vielleicht liegt es auch daran.
Ja.
Man weiß es nicht so richtig.
Absolut, genau. Absolut.
Am Ende ist es ja so, wir kommen alle nicht lebend hier raus.
Richtig.
Und mein Großvater zum Beispiel, das noch abschließend, eine kleine Anekdote, der hat tatsächlich, ich glaube, er hat nichts so konsequent gemacht wie seinen Mittagsschlaf.
Ja.
Hat eine Buchhandlung und ist quasi immer dann mit schnell um Punkt 12 hat er zugemacht, musste aber dann um 13.30 Uhr wieder öffnen, hat er sich so gedacht. Und deshalb hat er dann von 12 bis 12.30 Uhr gegessen. Mittagessen, hat sich dann hingelegt, eine Stunde, knappe Stündchen. Wenn der Enkel nicht Scheiße gebaut hat, ne? Dann ist er natürlich wach geworden und musste einschreiten. Aber ansonsten hat er das sehr gut durchgezogen. Leider hatte er aber trotzdem eine andere Herzschwäche, die ganz anders gelagert war und hat es dann doch nicht länger als 64 geschafft, leider.
Ja.
Aber es war trotzdem so, und das hast du ja angesprochen, es gibt ja noch ganz andere Gründe, warum man das dann vielleicht nicht so lange schafft wie die Menschen auf der griechischen Insel. Und man hat natürlich auch so ein Mentalitätsding, ne? Also bei wem sage ich das? Du wirst das wahrscheinlich auch noch, du kennst beide Seiten, aber in Deutschland hat man ja, wenn man nichts schafft, dann wird man auch nichts, dann ist man auch nichts und dann ist es ja schaffen. Hier wird ja geschafft.
Richtig.
Und wenn jemand einen Mittagsschlaf macht oder auch mal länger den Laden zu hat, dann ist das eine faule Sau, auf Deutsch gesagt. Dann kann man das nicht gebrauchen. Wie soll man da überleben, wenn man da einfach nur 6 Stunden anstatt 8 Stunden geöffnet hat? Schafft ja kein Mensch. Und da ist es in der Tat so, dass ich ganz, ganz oft, und wenn man dann einfach mal verrückt in andere Länder fährt und sich einfach mal inspirieren lässt und einfach mal guckt, was passiert denn eigentlich mit den Menschen da? Was ist denn eigentlich mit den, sowohl was den ganzen gesamten Mental Health Kosmos dieser Menschen dann angeht, der ist einfach anders. Auch, dass sie einfach vielleicht einfach auch sich gar nicht so viel Gedanken machen, dass es eben einfach auch nicht unbedingt so ist, dass es gar nicht unhöflich ist, wenn jemand aus anderen Ländern sagt, ich mache einen Termin, 14 Uhr bin ich da und kommt dann um 14.30 Uhr oder um 15 Uhr gar, dann hat das nichts mit Unhöflichkeit zu tun, sondern es ist sehr flow da. Und dann ist es auch eine Mentalitätsfrage, aber das ist auch was wir Deutschen, wo wir gerne walken zum Beispiel und die Kröten auch spießen im Wald und immer marschieren und immer straight, vielleicht dann einfach auch ein Stück weit lernen können von solchen Kulturen.
Also vor allen Dingen, gerade wenn du Thema andere Länder ansprichst, Dänemark sagt dir sicherlich was.
Definitiv.
Ja,
ich höre davon.
Dänemark zum Beispiel, wir hatten ja bei dem Thema Leistungskultur hatte ich ja bei der letzten Folge mal erwähnt, wie wir groß werden in der Medizin, Nachtschichten, ne, wie 24 Stunden. Wir haben früher 36 und 48 gearbeitet und Hashtag früher schrieb man Fett mit O. Und in Dänemark ist es so, Dänemark war das erste Land, was eine Entschädigung an Frauen mit Brustkrebs gezahlt hat, die für staatliche Einrichtungen vor allen Dingen nachts gearbeitet haben. Das heißt Krankenschwestern, Flugbegleiterinnen und so weiter. Puh. Weil der Hintergrund zwischen einer Krebsentstehung und Schlafmangel sozusagen studientechnisch so erdrückend ist, dass die Dänen das als Vorreiternation sozusagen umgesetzt haben. Und oder auch andere Themen, wo wir von vielen anderen Ländern eben lernen können. Nochmal, jeder hat seine Kultur, aber wichtig ist natürlich, dass man auch eben Regenerationsverhalten oder mentale Gesundheit ist auch eine Form einer Kultur. Und letztendlich muss man ein Stück weit immer überlegen, wie bringt man diese diese Themen am Ende des Tages zusammen. Und es gab zum Beispiel, viele werden sich daran erinnern, dass vor knapp 10 Jahren, jetzt sind es glaube ich 11 Jahre, ein Österreicher namens Felix aus 39.000 Metern Höhe, das Projekt hieß damals Stratos, aus 39.000 Kilometer Höhe mit knapp über 1.300 km/h sozusagen auf die Erde gefallen ist und im Guinness-Buch der Rekorde gelandet ist. So, und welche Kategorie, welche in Anführungsstrichen Wettbewerb wird im Guinness-Buch der Rekorde nicht mehr aufgenommen?
Der Versuch,
die meisten Nächte ohne Schlaf auszukommen, weil das lebensgefährlich ist.
Krass.
Ja, und wie gesagt, der Österreicher darf da runterspringen und sich dann im Guinness-Buch der Weltrekorde auflisten lassen. Aber wenn du auf die Idee kommst, ein paar Nächte durchzumachen, um da in dieses Buch zu kommen, wird das nicht aufgenommen. Vielleicht erinnern sich auch noch einige an diese Schlagzeile damals bei der Europameisterschaft 2012. Da wollte ein Chinese sich alle Spiele angucken. Und ist nach 11 Tagen tot in seiner Bude aufgefunden worden, angeblich. Weil er 11 Tage durchgemacht hat, also nachts die Spiele geguckt, tagsüber gearbeitet und nach 11 Tagen war er tot. Das sind natürlich Anekdoten, die kriegt man immer mal so mit. Aber gerade wenn es jetzt um die Bedeutung auch von dieser Folge geht, kann man letztendlich am Ende des Tages nicht genug auf diese Thematik hinweisen, weil wir natürlich auch gerade im neurologischen Bereich einige Erkrankungen haben, die sich so bahnbrechen. Thema Alzheimer und die Ablagerung sogenannter seniler Plaques im Gehirn. Also letztendlich Müll, wenn man so will, die von unserer eigenen Müllabfuhr, die wir im Kopf haben oder im Gehirn haben, nämlich dem sogenannten glymphatischen System, unter anderem eliminiert werden. Also das ist quasi unsere Müllentsorgung. Und man konnte halt eben nachweisen, dass dieses System hauptsächlich nachtaktiv ist. Und demzufolge wäre das auch vorbeugend betrachtet, ist das Thema Schlafen und Regenerieren in diesem Zusammenhang sehr, sehr viel wert. Und ich denke, und hoffe, dass wir ja ein Stück weit auf das Thema aufmerksam machen konnten.
Bin ich mir sogar sicher, wenn du jetzt noch 1-2 Buchempfehlungen hast, wie das Thema Ernährung und Schlaf noch aufgearbeitet werden kann nach unserer Folge, dann sind wir, glaube ich, total happy.
Ja, es ist natürlich da immer schwierig, weil es gibt sehr, sehr viel Literatur dazu. Was mich am meisten angesprochen hat beim Thema Schlaf, ist das große Buch vom Schlaf, so heißt das, von einem Neurowissenschaftler, der ja in erster Linie das Ganze versucht hat, fast schon sehr, sehr unemotional rüberzubringen. Aber wenn man das Buch liest, also man kriegt ein bisschen schlechtes Gemüt, weil man denkt, um Gottes Willen, was ist mit all den Jahren, die ich nicht richtig geschlafen habe? Das darf man nicht vergessen. Und aber das ist ein Buch, was man wirklich jedem empfehlen kann. Liest sich sehr leicht, auch mit den wissenschaftlichen Anekdoten, die damit enthalten sind. Aber das erschlägt keinen. Da ist übrigens auch diese Spinnenstory. Boah, da haben natürlich einige nachgefragt. Ne?
Lustig, bei mir auch. Ganz genau. Viele.
Die ja. Spinnenstudie ist da auch mit drin in diesem Buch. Und ernährungstechnisch ist es schwierig. Es gibt diesen berühmten Ernährungskompass, den, glaube ich, sehr, sehr viele kennen. Dann gibt es eine Buchreihe von Philipp Böhm, der auch mit einem Partner zusammen eine schöne Plattform gebaut hat. Edubili heißen die, glaube ich, wenn ich das jetzt nicht richtig oder wenn ich das nicht durcheinander bringe. Da kann man sich auch einige sehr, sehr gute Inspirationen holen, zumal das auch, natürlich darf man bei bestimmten physiologischen Vorgängen, muss man auf die bestimmten Begriffe einfach hinweisen, die muss man auch nennen, dann hört sich sehr, sehr fachlich an, aber der Rest ist sehr einfach erklärt Und es geht viel um Basics. Es geht viel darum, dass man eben vor allen Dingen die, ja, ich will nicht sagen, wichtigsten Zellen, Bestandteile im Körper, aber sicherlich so mit die entscheidendsten, nämlich die sogenannten Mitochondrien, häufig auch als Kraftwerke der Zelle genannt, die letztendlich für die Energiebereitstellung verantwortlich sind, dass man die am Ende des Tages am besten pflegt und versucht auch letztendlich als Kraftwerk zu nutzen. Und da ist wiederum ganz wichtig, dass das Melatonin, was wir ja schon mehrmals angesprochen haben, was ja eben auch ein Bestandteil in unserem Getränk ist, in dem Tonin, was wir beim letzten Mal besprechen durften, dass das eben nicht nur der Kickstart für den Schlaf ist, sondern Melatonin dient als sogenannter Radikalfänger in den oder als Fänger von freien Radikalen in den Mitochondrien. Das heißt, dass es vermindert den sogenannten oxidativen Stress und demzufolge tut man seinem Körper und seinem Geist tatsächlich sehr, sehr viel Gutes, wenn man neben einer ausgewogenen Ernährung, einem ausgewogenen Sport, vor allen Dingen einen ausgewogenen Schlaf hat oder wie es der Unternehmer Cosman zusammengefasst hat, die beste Brücke zwischen Verzweiflung und Hoffnung ist ein ausgiebiger Nachtschlaf.
Dem ist nichts weiterhin zu tun. Dementsprechend danke ich dir sehr für sehr viel Schlaf, für sehr viele Dinge, die ich jetzt mit in den Schlaf nehmen kann heute vielleicht. Auch nochmal überlegen kann. Den E-Reader packe ich wieder auf die Seite und freue mich auf nächste Woche, wenn wir dann über ein Thema sprechen, das gar nicht so einfach ist, nämlich das Thema sei echt und was dazu gehört und was es auch mit der Bewegung zu tun hat. Auf die würde ich auch gerne nochmal wieder ein bisschen mehr eingehen und bin sehr gespannt, ob das eine echte Folge wird. Bin ich immer davon überzeugt und danke dir sehr für heute und wünsche dir eine gute Woche und freue mich auf nächste.
Vielen Dank, das wünsche ich dir auch, mein Lieber, und ja, bis nächste Woche.
Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.